So, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich muss euch gestehen, ihr habt mehr Schnee wie wir. Viel mehr Schnee. In Schladming hat es nicht viel. Aber es ist echt schön. Ich bin ja auch aus der Nähe von hier, ganz grob gesagt, Heilbronner Gegend. Und deswegen bin ich gern hier. Aber jetzt stell dir einfach mal vor, wir haben ja nicht so viel Zeit, deswegen muss ich gleich loslegen. Stell dir mal vor, du kommst mal nach Schladming und du besuchst mich einfach mal zu Hause. Wir haben eine kleine, nette Wohnung. Und du kommst zu mir nach Hause und wir sitzen so auf der Couch und fangen so an zu reden. Und so nach 2 Stunden merke ich so langsam, wie dir der Mund so ein bisschen trocken wird. Aber ich denke halt, ja, ist halt so. Und wir reden einfach weiter oder ich rede weiter. Und dann nochmal eine Stunde später fragst mich dann, du, könnt ihr nicht mal ein Glas Wasser haben? Und ich würde dich dann wirklich ganz ernst anschauen und ich würde dann sagen, du, ich würde dir wirklich gern eins geben. Ich habe leider nicht die Gabe der Gastfreundschaft. Aber weißt du was? Meine Frau kommt in 2 Stunden nach Hause, die hat die Gabe. Und die gibt dir bestimmt was. Das ist eigentlich witzig, gell? Aber es wäre eine Tragödie, wenn ich dir sowas sagen würde. Und wahrscheinlich würdest du mich nie wieder besuchen. Aber so witzig und so lächerlich, wie das auch klingt, ich glaube, oft verhalten wir uns als Christen so, wenn es um Evangelisation geht. Wenn es darum geht, mit nichtchristlichen Freunden, Verwandten, Bekannten, Familie oder einfach auch mit nichtchristlichen Menschen, die wir so auf der Straße treffen, wenn es darum geht, ihnen von Jesus zu erzählen, auf welche Art und Weise auch immer, dann fühlen wir uns oft so oder dann benehmen wir uns manchmal so. Naja, es tut mir wirklich leid, aber die Gabe der Evangelisation, die habe ich halt nicht. Das mag schon sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Gabe der Gastfreundschaft auch nicht. Aber ich werde trotzdem jedem, der zu mir nach Hause kommt, irgendwas zum Trinken geben. Gott sagt dir mal in Apostelgeschichte 1,8, ganz bekannter Vers, den kennt eh jeder, hoffe ich, dass jeder Mensch, der in Christus ist, ein Zeuge von Jesus Christus ist. Das heißt, wenn Jesus Christus dein Herr und Retter ist, dann bist du automatisch ein Mensch, der immer ein Zeuge von Jesus ist. Das beste Beispiel für mich ist da immer das Beispiel mit dem Ehemann und mit dem Vater. Ich habe wirklich das Vorrecht, dass ich beides sein darf. Ich bin immer Ehemann und immer Vater. Meistens bin ich auch beides von Herzen gern. Allerdings muss ich sagen, unsere kleine Tochter, die Bella, die ist jetzt 6 Monate alt, die schreit eigentlich schon seit 6 Monaten fast die Nächte durch. Und weißt du was, in manchen Momenten, da wünsche ich mir manchmal, ich wäre nicht Vater. Aber darüber habe ich ja keine... Ja, brauche ich mir keine Gedanken drüber mehr machen. Ich bin immer Vater. Das ist einfach so. Die einzigen Gedanken, die man noch machen muss, ist, was für ein Vater willst du sein? Und genauso ist es auch mit Jesus. Wenn du zu Christus gehörst, brauchst du keine Gedanken mehr machen, ob du bezeugen ihn willst oder nicht. Du bezeugst ihn immer irgendwie. Die Frage ist, wie? Und wenn wir mal anschauen, alle von uns, die Christus gehören, sind Zeugen Jesu Christi. Wie bezeugen wir ihn nun? Man, es gibt einige Christen, wie schon gesagt, die haben halt die Gabe der Evangelisation. Und die machen das dann auch noch gern. Da vorne sitzt der Stefan Lepp, der ist so einer. Ich muss ehrlich sagen, meistens mache ich das auch gern, Menschen von Jesus zu erzählen. Aber das sind halt ein paar, das sind ja auch wieder nicht alle. Dann gibt es andere, die sagen, ja, das steht ja ganz klar in der Bibel, wir müssen halt gehorchen. Deswegen erzähle ich anderen Menschen von Jesus. Das ist auch eine Motivation, warum man Menschen von Jesus erzählen kann und soll. Aber das Thema heute heißt ja Zuhörer, Mitgeher und Durchsteher. Und dann ist so unten drunter gestanden Freundschaftsevangelisation mit viel Liebe zum anderen. Ich glaube, purer Gehorsam ist gut, aber es ist nicht genug in der Evangelisation. Die Gabe zu haben ist super und schön, aber es ist auch nicht genug. Denn wenn man nur die Gabe hat, ohne Liebe zum Nächsten, dann kommt man wahrscheinlich meistens als arrogant rüber. Es gibt ein griechisches Wort, das kommt in der Bibel immer nur in Bezug auf Jesus vor, ich glaube, außer ein einziges Mal. Das hört sich ein bisschen an wie so, keine Ahnung, ein Fluchwort in irgendeiner anderen Sprache oder so. Aber das ist das Wort Splanchnitzomai. Weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat. Ist nicht so wichtig, das brauchst du nicht merken. Aber das ist interessant, wie das Wort im Griechischen entstanden ist. Und da will ich eine Minute dafür aufbringen, um das zu erklären. Und zwar, gibt es sogenannte Splanchna-Nerven. Das sind die Nerven im Genitalbereich, um ganz genau zu sein, um die Hoden herum. Und wenn dieses Wort im alten Griechisch benutzt wurde, dann ist es immer in Verbindung gestanden, dieses Splanchnizomai, dann stand es immer in Verbindung mit ganz extremen Schmerzen, wie zum Beispiel ein Tritt in den Unterleib. Oder aber mit einem lebensgebenden Organ. Oder es wurde als der Sitz der Emotionen bezeichnet bei den alten Griechen. Das macht für uns heute wenig Sinn. Wir sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Die haben damals gesagt, ich liebe dich mit meinem ganzen Unterleib oder mit meinen ganzen Eingeweiden. Und wir wollen jetzt einfach mal ein paar Verse anschauen in der Bibel, wo dieses Wort Splanchnizomai vorkommt. Wer Bibel dabei hat, ist immer gut, selber aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 9. Schauen wir mal den Vers 36 an und wir werden lesen bis Vers 38. Matthäus Kapitel 9, Vers 36 bis Vers 38. Da steht Folgendes. Es geht um Jesus. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keine Hirten hatten. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das innerlich bewegt, diese zwei Worte, das ist eigentlich das griechische Wort Splanchnizomai. Der Luther drückt es ja so aus, es jammerte ihn. Wenn wir das jetzt mal übersetzen von dem Wort her, dann könnte man auch sagen, als Jesus die vielen richtungslosen Menschen ansah, weil es waren ja wie Menschen, die keine Hirten hatten, verspürte er einen Schmerz, wie wenn sich ihm die Eingeweide rumdrehen würden. So könnte man sagen. Eine weitere Bibelstelle mal noch in Matthäus Kapitel 15, Vers 32, ist wieder so eine Bibelstelle, wo dieses Wort vorkommt, das Splanchnizomai. Und hier steht Folgendes, Vers 32. Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er zu ihnen, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon seit 3 Tagen harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg nach Hause verschmachten. Also Jesus Christus hat dieses Wort oder diesen Zustand erlebt, dieses innerlich Bewegtsein über Menschen, die einfach Hunger hatten, die müde waren, die letztendlich einen Mangel hatten. Wiederum, wenn man das mit dem Wort Splanchnizomai übersetzen würde, dann könnte man sagen, als Jesus die vielen hungrigen Menschen gesehen hatte, hat er so einen Schmerz in sich selber verspürt, wie wenn ihm einer mit voller Wucht in den Unterleib tritt. Jetzt gibt's natürlich noch viele von diesen Bibelstellen mit diesem Wort. Aber Tatsache ist einfach, dass Jesus einen irren, unbeschreiblichen und wirklich einen schmerzhaften Zustand erlebt hat, wenn er Menschen gesehen hat vor sich, die entweder richtungslos waren, verloren könnte man auch sagen, oder die einfach irgendeinen Mangel hatten im Leben. Und ich will dich einfach mal fragen heute Morgen, kennst du Menschen, die richtungslos sind? Ich denke, da könnte jeder sagen, ja, das kennen wir. Kennst du Menschen, die Mangel leiden? Und wenn du dir selber so diese Fragen beantwortest, dann will ich dich einfach noch fragen, und ich habe mir die Frage natürlich selber gestellt, wenn du solche Menschen kennst, was empfindest du dann, wenn du ihnen begegnest oder wenn du sie siehst? Weiß nicht, wie dir es geht, aber wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann weiß ich, ich kenne viele solcher Menschen. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist es mir manchmal völlig egal. Und ich glaube, der Grund ist, weil sich so vieles im Leben ja doch nur um mich selber dreht. Das beste Beispiel dafür ist immer das Autofahren. Ich liebe es ja, unökonomisch zu fahren. Schnell, kann man auch sagen. Und wenn jetzt einer von mir rausfährt und ich abrupt abbremsen muss, weißt du, was ich dann empfinde? Meistens empfinde ich eher Ärger darüber, dass ich jetzt bremsen musste, als dass ich einen Schmerz darüber empfinde, dass dieser Mensch vielleicht nicht Jesus kennt. So ist es in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke, wahrscheinlich wird es da oft ähnlich gehen. Ich will mal einen Bibelvers vorlesen aus dem Jakobusbrief. Dort schreibt der Jakobus im Kapitel 4, Vers 3 und Vers 4 werde ich vorlesen. Da geht es nämlich um das Bitten und um das Empfangen. Und da steht Folgendes, Jakobus Kapitel 4, Vers 3 und Vers 4. Da sagt er, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das war jetzt nur Vers 3, aber das langt schon. Und ich habe gemerkt, in meinem eigenen Leben oft, dass ich nichts empfange, weil ich nicht dafür bitte. Das beziehe ich sehr oft auf materielle Dinge. Vielleicht auf meine Gesundheit. Wie gesagt, unsere Tochter schläft extrem schlecht. Da bete ich sehr viel dafür, dass sie besser schläft. Bis jetzt hat Gott das schon erhört, aber noch nicht so beantwortet, wie wir es uns vorstellen. Aber auf solche Dinge beziehen wir das oft. Aber wenn ich jetzt mal auf die Evangelisation schaue, dann muss ich auch zugeben, ich habe dieses innerliche, diesen Schmerz für verlorene Menschen, für Menschen, denen es vielleicht nicht gut geht, die Mangel leiden, den habe ich oft einfach nicht, weil ich nicht darum bitte. Und mir wird es immer bewusster, je mehr ich darum bitte, dass Gott mir ein Verlangen schenkt, dass es mich wirklich innerlich bewegt, wenn ich Menschen begegne, von denen ich weiß, die kennen Jesus nicht. Immer wieder passiert es mal, dass man uns da wirklich schier die Tränen in die Augen schießt. Und ich weiß, das ist nicht mein eigener Verdienst. Das ist, weil Gott das in uns vollbringt, diesen Schmerz zu schenken. Und ich denke, das Erste in der und Allerwichtigste in der Freundschaftsevangelisation ist, dass man ein Anliegen für verlorene Menschen hat. Und das haben vielleicht manche auf natürliche Art und Weise, ich würde sagen, 99% haben es nicht. Da müssen wir darum bitten. Und damit fängt es an, die Freundschaftsevangelisation. Aber jetzt wollen wir das Ganze einfach ein bisschen praktischer machen. Und zwar wollen wir dieses Riesenthema einfach mal in zwei Bereiche, will ich es mal untergliedern. Und zwar das erste Mal ist das praktische Bezeugen und das zweite ist das mündliche Bezeugen. Was bei den meisten Splanchnitzermeistellen vorkommt, das ist ja das praktische Bezeugen. Eigentlich, da wird es offensichtlich, dass Jesus sehr, sehr selten den Mangel von Leuten ausgenutzt hat, um sie voll zu predigen. Das ist mir immer wieder aufgefallen an diesen Bibelstellen. Also er hat nie den Mangel von Leuten ausgenutzt, um sie zu bekehren, könnte man sagen. Das Beispiel, das wir vorgehabt haben von Matthäus 15, Vers 32, da war das offensichtlich, die Menschen, die waren müde, die waren hungrig, die sind halt noch da gesessen, die wären sowieso nicht mehr nach Hause gegangen. Da hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja super, hey, jetzt kannst du ihnen stundenlang ganz klar das Evangelium erklären. Aber anstatt, dass Jesus ihn wirklich jetzt stundenlang vom Reich Gottes gepredigt hat und von Buße tun und so weiter, hat er eigentlich nur danach geschaut, dass sie mal was zum Essen bekommen. Und wisst ihr, dadurch hat Jesus allen Menschen schon genug gepredigt. Er hat ihnen von der Herrlichkeit Gottes oder sie gezeigt, seine Freizügigkeit hat er ihnen gezeigt, sein Versorgen und seine Liebe, ohne auch nur in dem Moment zumindest darüber zu reden. Und diese ganzen Begriffe, Zuhörer, Mitgeher, Durchsteher, das sind ja eigentlich alles Begriffe, die uns genau schon erklären, wie das praktische Zeugen funktioniert. Als ich den Titel gelesen habe, und wie gesagt, das war wirklich das einzige Thema, das noch übrig war, aber es hat schon gut gepasst so, ich bin echt gefreut drauf. Als ich den Titel gelesen habe, da ist mir sofort mein Nachbar und sein Zwillingsbruder eingefallen. Wir haben in Schladming, das ist ja nicht so groß, das sind ja nur 4.500 Einwohner, da kennst du relativ schnell die meisten Menschen. Und als wir kurz vor der Geburt unseres ersten Kindes, da waren wir im Krankenhaus und dann war eben dieser Gogo, heißt er, Gottfried, der war eben auch im Krankenhaus und sie haben da so gewartet und wir sind neben ihm gesessen und so weiter. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen oder ich habe sie halt angeredet, weil selber fangen sie meistens nicht an. Ich habe sie dann angeredet und er hat mir dann erzählt, ja, aus Versehen ist seine Freundin auch schwanger geworden. Und jetzt sitzen sie halt auch hier und warten auf ihr Kind mehr oder weniger. Und sie waren da nicht so begeistert drüber. Aber wir sind dann so noch ein bisschen weiter geredet, weil wir ja eine Weile warten mussten. Und irgendwie haben wir dann gemerkt, wir machen beide sehr gern Sport. Und dann haben wir uns verabredet und haben gesagt, ha ja, wir können ja mal zusammen laufen gehen. Haben wir noch festgestellt, unser Geburtstag ist auch am gleichen Tag. Wir sind genau der gleiche Jahrgang. Also echt Wahnsinn, wie das alles gepasst hat. Und nachdem ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, da habe ich sofort gedacht, ja super, Herr Jesus, danke. Dafür habe ich ja schon so lange gebetet, dass du Türen öffnest, dass man Menschen einfach kennenlernt, Einheimische, damit ihnen von dir erzählen kann. Und habe dann viel angefangen zu beten, auch für ihn und für seinen Zwillingsbruder. Aber wisst ihr, wie die ersten 10 Mal laufen miteinander verlaufen sind? Das war hart. Denn die haben nur über sich selber erzählt. Alle beide. Man, die hatten auch viel zu erzählen. Der eine ist Physiotherapeut bei der Langlauf-Nationalmannschaft und der andere betreut, der ist Trainer von Christian Hoffmann, weiß nicht, wer den kennt, ist einer der weltbesten Langläufer. Die haben schon was zu erzählen gehabt. Aber die hat es absolut nicht interessiert, warum ich als Deutscher in Schladming lebe. Was ich überhaupt in Schladming tue, hat mich nie einer gefragt, die ersten Wochen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war einfach mitlaufen und zuhören. Wir haben oft gefragt, ist es das wert, die Zeit, die der aufwendet? Aber nach ein paar Monaten haben sie dann doch mal gefragt, ja, was machst denn du eigentlich in Schladming? Nein, er hat erzählt. Und wie gesagt, wenn du am Tauernhof arbeitest, das ist relativ leicht. Und wir haben immer wieder so über Jesus geredet, hatten echt gute Gespräche zum Teil. Aber sie haben mir immer wieder zu verstehen gegeben, ja, das ist halt dein Ding. Aber uns interessiert es nicht, wir brauchen das nicht. Wir können ab und zu mal drüber diskutieren, mehr oder weniger. Aber damit hat sich's dann auch. Und ich war wirklich frustriert darüber. Und ich habe gebetet, Herr, zeig mir irgendwas, wo ich einen Anhaltspunkt finde. Wie sie auf dich aufmerksam werden können. Und damals hat mir Gott einen super Vers geschenkt. Das ist letztendlich einfach nur ein Zeugnis von Jesus Christus selber. Ich will euch mal vorlesen aus Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und da können wir Folgendes über Jesus lesen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Dort steht über Jesus, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Und jetzt wird über das geredet, was Jesus halt den ganzen Tag getan hat. Der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und nachdem ich diesen Vers gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist das, was Jesus so hauptsächlich gemacht hat. Er ist umhergegangen und hat wohlgetan, Gutes getan. Da habe ich angefangen zu beten und habe gesagt, Herr, ich bitte dich einfach darum, dass du Dinge zeigst, weil ich bin da manchmal ein bisschen blind dafür, dass du Dinge zeigst, wie Menschen so mit Gutem überraschen kann, dass sie irgendwie nachdenklich werden. Und hier sind einfach mal 3 ganz praktische Dinge, von denen ich gemerkt habe, das überrascht Leute. Ich werde euch mal die 3 Dinge nennen und dann gehe ich ein bisschen drauf ein, auf jedes Einzelne. Das Erste ist einfach mal ihnen Zeit schenken. Wirklich Zeit mit ihnen zu verbringen, nicht knausrig zu sein mit Zeit. Das Zweite ist einfach großzügig zu sein. Und das Dritte ist Gastfreundschaft. Und wenn man die 3 Dinge mal zusammenfassen will, gibt es einen super Bibelvers in den Sprüchen, der fasst das eigentlich alles sehr gut zusammen. Ich lese euch den mal vor, Sprüche Kapitel 3, Vers 27. Da können wir Folgendes lesen. Enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Ein ganz praktischer, super Bibelvers. Aber einfach mal zu dem ersten, zu dem Menschen Zeit schenken. Wahrscheinlich geht es dir nicht anders wie mir, aber die Tage sind ja meistens doch relativ voll. Es ist viel los, man ist müde, man kommt nach Hause und wenn man dann Feierabend hat und endlich mal zu Hause ist, dann macht man eigentlich mal gern was, was einem selber so richtig Spaß macht. Und so ging es mir auch, oder so geht es mir immer wieder natürlich. Hast ja auch Familie, hast 2 kleine Kinder und so weiter. Und neulich hat aber eben dieser Nachbar, über den ich vorher geredet habe, der hat angerufen und hat gefragt, der wollte nicht rüberkommen heute Abend noch. Da können die Kinder ein bisschen zusammenspielen. Und da habe ich schon gedacht, ah, Kinder zusammenspielen, deswegen ruft er mich nicht an. Und dann hat er gesagt, ja, und sie haben so einen Schreibtisch, den haben sie schon vor über einem Jahr gekauft. Der ist ziemlich kompliziert und sie haben die Aufbauanleitung verloren. Ob ihr ihnen da nicht ein bisschen dabei helfen könnt? Ich habe ja mal eine Lehre als Zimmerer gemacht, das hat er gewusst. Das hat zwar eigentlich nicht viel damit zu tun, mit Möbel zusammenbauen, aber das hat er halt miteinander in Verbindung gebracht, Holz, gell? Und meine erste Reaktion, die war natürlich sofort, ah, oh. Der ganze Tag war ich mit Menschen zusammen am Tauernhof, es war ein super Tag, aber ich bin wirklich müde und das Letzte, was ich jetzt noch will, ist mit irgendjemand da Zeit verbringen. Außer mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Aber irgendwie hat die Beth dann, meine Frau, zu mir gesagt, du, das ist das erste Mal, dass der dich um was bittet. jetzt gehen wir einfach darüber, fertig aus. Dann sind wir darüber gegangen, haben 1,5 Stunden den Schreibtisch zusammengebaut. Der war dann sehr dankbar, seine Freundin auch. Und dann haben sie gesagt, sie wollen mir die Zeit unbedingt bezahlen. Weil sie wissen ja, am Tauernhof ist auch viel zu tun und es ist ja nicht so, dass ich ständig nur Freizeit habe. Und dann haben wir natürlich sofort gesagt, wir wollen das nicht, dass du uns die Zeit bezahlst. Und es war ganz interessant, seit diesem Tag hat sich irgendwas verändert bei ihm. Jetzt nicht, dass wir unbedingt mehr über Jesus reden, aber das war das erste Mal, wahrscheinlich, dass er sich so wertvoll vorgekommen ist, dass ich einfach Zeit mit ihm verbringe, ohne selber dabei zu trainieren oder selber irgendwas dabei herauszuschlagen, sondern einfach, um ihm zu helfen. Und ich denke, das ist eine Art und Weise, wie man Menschen überraschen kann, wenn du ihnen Zeit schenkst. Wie auch immer das aussieht. Ich kenne dich nicht persönlich. Musst dir selber überlegen. Bet mal drüber. Das Zweite, großzügig sein. Meine Frau und ich, wir merken immer mehr, dass letztendlich jeder Cent, den wir haben, sowieso Gott gehört. Und dass es eigentlich völlig egal ist, was du damit machst, wenn du weißt, das ist richtig vor ihm. Und deswegen wollen wir lernen, als Ehepaar immer mehr dafür zu beten, dass wir genau das Geld dafür einsetzen, wofür er das verwenden will oder für wen er das verwenden will. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, dass wir immer wieder Menschen, die es wirklich brauchen, dass wir die immer wieder finanziell einfach überraschen wollen. Mit dem halt, was Gott uns anvertraut hat. Wir sind keine Millionäre, aber immerhin etwas. Und was wir dabei mit Erschrecken festgestellt haben, schon immer wieder, da sind sogar selbst viele Christen extrem überrascht, wenn man großzügig ist. Und das ist ein trauriges Zeugnis eigentlich. Eine andere Nachbarin von uns, die ist Mutter, hat auch 3 Kinder. Und der, ihr Mann, ist vor 2 Jahren gestorben. Ganz überraschend, war top gesund. Und jetzt versucht sie halt, das alles so allein zu bewältigen, auch finanziell. Sie hat so einen Friseursalon, einen eigenen, sie ist selbstständig. Und sie versucht halt irgendwie, die Familie über Wasser zu halten, die 3 Kinder und so weiter, indem sie extrem viel arbeitet. Ich bin ja als Schwabe, oder noch genauer gesagt als Hohenloher aufgewachsen. Und da lernt man ja, wie man mit Geld umgeht, gell? Und deswegen hat man natürlich auch meine Frau immer die Haare geschnitten, seit wir verheiratet sind. Spart man ja einen Haufen Geld. Aber als wir die Frau getroffen haben und das erste Mal so ein bisschen mit ihr geredet haben, da hat er gesagt, weißt was, so Beth, wir gehen jetzt immer zu ihr zum Friseur. Und wir geben ihr immer ein großzügiges Trinkgeld. Und wir haben das noch nicht lang gemacht. Ich war erst einmal dort. Aber das war vor 2 Wochen. Aber da haben sich da schon so gute Gespräche ergeben und sie war so extrem dankbar und so extrem überrascht, dass ich denke, vielleicht ist es eine Grundlage für mehr gute Gespräche. Demnächst schicke ich die Beth mal hin. Bei langen Haaren fällt es ja nicht so schnell auf, gell? Sag ich zumindest. Aber das ist so eine gute Art und Weise, Leute zu überraschen. Und da zeigst du ihnen letztendlich auch wieder einen Teil von Christus. Freizügigkeit. Jesus war noch nie knausrig. Das Dritte, Gastfreundschaft. Darunter könnte man jetzt einfach verstehen, ja, man hat halt ein offenes Haus. Man lädt andere Menschen zum Essen ein oder nach Hause. Und es stimmt, das ist bestimmt ein Teil von Gastfreundschaft. Aber ich denke, es ist wesentlich mehr, Gastfreundschaft zu zeigen, wie nur jemand was zu essen oder zu trinken zu geben. Ein sehr guter Freund hat mir letzte Woche das Zitat geschickt von einem katholischen Theologen, soweit ich weiß, Romano Guardini heißt er. Und er hat gesagt, der Gastfreundschaft tiefster Sinn ist, einander Ruhe zu geben auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Lest es nochmal vor. Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, einander Ruhe zu geben auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Wir leben ja in einer Zeit, da können wir ganz ehrlich zu sein, die von Stress und Hektik geprägt ist. Egal, ob das vor Weihnachten ist oder nach Weihnachten. Es sind volle Terminkalender. Viele haben schon Freizeitstress. Ihr müsstet mal die Urlauber sehen, die zu uns am Tauernhof kommen. Wenn du so einen Chicas gekauft hast, gell, dann musst du den ja auch voll ausnutzen. Und von morgens, wenn die Lifte aufmachen, bis abends, wo sie zumachen, auf der Piste stehen. Und dadurch kommst du in Stress. Manche haben Stress in der Arbeitsstelle. Manche haben Stress, weil sie keine Arbeit haben. Manche haben Stress, weil sie zu Hause viel zu tun haben bei der Familie und andere wiederum haben Stress, weil sie keine Familie haben und sich gern Familie wünschen. Letztendlich ist jeder irgendwie gefordert und hat Stress. Zumindest scheint es so. Und jemanden einfach mal nach Hause einzuladen und was Gutes zu kochen, das ist eine nette Sache. Aber jemanden Ruhe zu schenken oder Ruhe zu vermitteln, ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft heute was Unbezahlbares. Und wenn das tust, vielleicht weckt sich in dem Mensch das Verlangen nach mehr Ruhe, nach mehr solchen Erfahrungen. Und dann bist du schon wieder bei Jesus. Matthäus 11, Vers 29. Er will uns Ruhe geben, wenn wir zu ihm kommen. Man, eins ist klar, so leben wird man nur, wenn man bereit ist, sich selbst ein Stück weit aufzugeben und Christus nachzufolgen. Und wenn man das brennende Verlangen hat für Menschen, die nicht verloren sind oder die verloren sind, sonst wird man das alles nicht tun, weil die Dinge, die sind nicht natürlich. Es ist nicht natürlich, einfach Geld zu verschenken oder sonst irgendwas. Das tut mir auch weh. Aber es ist eine gute Möglichkeit. Jetzt sagen vielleicht einige von euch, das ist super, genauso lebe ich. Oder genauso will ich leben. Weil das mit dem über Jesus reden, das ist nicht so meine Sache. Aber ich muss sagen, das praktische Bezeugen und das mündliche Bezeugen, die gehören zusammen. Es ist vielleicht unterschiedlich verteilt bei unterschiedlichen Menschen, aber es gehört trotzdem zusammen. Ich werde nie die Geschichte vergessen, die ein Gastlehrer bei uns am Tauernhof erzählt hat. Und zwar hat er erzählt, war eine ziemlich lange Geschichte, ich kürze jetzt mal aufs Notwendigste runter. Hat er erzählt, es war ein Mann in der Firma, der war Christ, der war sehr hilfsbereit, einfühlsam, liebevoll, hat viele, viele gute Dinge für seine Arbeitskollegen getan. Mit vielen war er sehr eng befreundet. Und er hat immer darauf vertraut, irgendwie werden die Arbeitskollegen schon zum Glauben kommen, durch seine Art und Weise, wie er lebt und wie er seinen Glauben vorlebt. Und das einfach über Jahre ist nicht viel passiert. Aber eines Morgens ist ein Arbeitskollege von ihm zur Arbeit gekommen, den er schon jahrelang, mit dem er gut befreundet war, und der ist freudestrahlend in die Arbeit gekommen. Natürlich hat er den Mann dann gefragt, warum er so strahlt oder was los ist mit ihm. Und der Mann hat dann gesagt zu ihm, der Kollege, du, ich bin Christ geworden. Und der Mann hat natürlich gefragt, ja, wie ist dazu gekommen? Was hat er den Anstoß dazu gegeben und so weiter? Und der Mann hat dann zu ihm gesagt, du, ich war immer total beeindruckt von deinem Leben. Und ich habe immer versucht, aus aller Kraft irgendwie so zu sein, wie du bist. Ich habe mir viel Mühe gegeben und habe irgendwie gemerkt, bei mir klappt es nicht. Und das hat mich total frustriert. Viel ausprobiert, verschiedene Religionen, alles Mögliche, Meditation und weiß der Geier was alles. Aber es hatte sich nicht so wirklich was in mir verändert. Und ich war manchmal so verzweifelt, dass ich mich am liebsten umgebracht hätte. Aber Gott sei Dank habe ich gestern Abend so ein paar Christen getroffen und die haben mir das erste Mal in meinem Leben was von Jesus erzählt. Und daraufhin habe ich gewusst, das ist es, was mir fehlt. Jesus Christus. Das ist eigentlich ein tragisches Erlebnis oder eine tragische Geschichte. Man, natürlich hat Gott geniale Wege, wie er Menschen zu sich führt. Aber ich würde trotzdem sagen, eigentlich ist es ein trauriges Zeugnis. Es gibt Christen, die haben schon jahrelang Freunde und die Freunde wissen noch nicht mal, dass sie Christen sind. In Römer Kapitel 10, da schreibt uns der Paulus ein paar Verse, die ein bisschen darüber sprechen. Römer Kapitel 10, ich lese euch Vers 13 und Vers 14 vor. Und da sagt der Paulus Folgendes, Vers 13 und Vers 14. Vers 13 ist ja ganz bekannt. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und dann schreibt er aber weiter. Wie sollen sie nun aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Und die Verse gehen noch weiter, aber wir stoppen mal hier. Und das ist wirklich eine ernste Frage, die ich mir selber immer wieder stelle. Wie können Menschen zum Glauben kommen? Man, natürlich, es gibt alle möglichen Wunder. Für Gott ist nichts unmöglich. Aber im Allgemeinen, wie können Menschen zum Glauben kommen an den Jesus Christus, den du und ich kennen, wenn sie nie von ihm hören? Und im Römer 10, Vers 9, ein paar Verse vorher, da kommt ja der ganz bekannte Vers, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet sein wirst oder du errettet werden wirst. Also immer wieder, wenn man die Bibel zusammen oder liest, dann merkt man, das gehört eigentlich zusammen. Das Glauben an Christus und das Bekennen oder das Bezeugen von Christus. Es ist nicht nur was für ein paar Superheilige. Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, wenn du so hörst. Aber weißt, ich muss dir ehrlich sagen, manchmal ist man es nicht danach, Christus zu bekennen. Aber da kann ich darum beten, dass man Christus wieder Verlangen schenkt. Und immer wieder merke ich, er schenkt es, wenn ich darum bitte. Das ist wieder das, einfach darum bitten. Ich will euch noch zwei praktische Hilfen geben, bei dem mündlichen Bekennen oder Bezeugen. Einfach über Jesus reden. Wer von euch hat schon mal was von der Plug Theory gehört? Also der Stöpseltheorie? Niemand? Ja, einer. Der war schon mal am Townhof. Der hat es schon mal verwendet. Ja, das ist ja gut. Und zwar gibt es da eine Theorie, die nennt sich Stöpseltheorie. Das ist bei uns nicht so weit verbreitet, aber in Amerika ist es verbreiteter. Das sind Menschen, die glauben, dass jedes Land ein Stöpsel hat. An einer unbekannten Stelle. Und sie verbreiten das Denken oder das wollen sie anderen Menschen verkaufen oder wie auch immer du das sehen willst, dass wenn dieser Stöpsel gefunden wird und gezogen wird in dem jeweiligen Land, dass das eigentlich mehr oder weniger der Untergang von dem Land ist. Sowohl militärisch als finanziell, politisch, aber dass auch der Intellekt zum Beispiel verloren geht in dem Land. Und das verbreiten sie. In Holland zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das sie haben, in Holland ist dieser Stöpsel schon mal gezogen worden und Holland wäre beinahe abgesoffen. Aber einer hat den Stöpsel wieder gefunden, hat ihn reingestopft und deswegen ist der Intellekt erhalten geblieben und sie haben angefangen, Deiche zu bauen. Ihr lacht, aber das ist tatsächlich so, die glauben das. Aber was denkst du über diese Theorie? Stell dir mal vor, ich würde allen Ernstes versuchen, dich davon zu überzeugen. Am Anfang fändest du das wahrscheinlich amüsant. Irgendwann wird es dann mal auf den Wecker gehen und irgendwann wird es denken, ja, so ein Trottel. Und weißt was? Immer mehr Menschen geht so mit Jesus und Gott. Menschen haben mal geglaubt, dass es eine Wahrheit gibt. Heute hat jeder seine eigene. Es gab mal Gut und Böse. Heute ist es alles relativ. Vor ein paar Jahrzehnten haben die meisten Menschen schon noch irgendwie an ein höheres Wesen geglaubt. Gibt es heute immer noch. Aber im Großen und Ganzen wird es immer weniger. Und das Evangelium oder Jesus Christus ist für die Menschen oft sowas wie für dich und für mich die Stöpseltheorie. Es ist einfach was, was sie überhaupt nicht mit ihrem Leben in Verbindung bringen. Vielleicht was, was noch am Anfang amüsant ist oder so. Aber sie würden niemals denken, ja, das ist genau das, was mich betrifft. Das ist genau das, was mir fehlt. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir über Jesus Christus reden mit Menschen. Wir haben uns oft angewohnt, so christliches Vokabular zu haben, dass die meisten gar nicht mehr viel verstehen. Vielleicht hören sie dir zu, aber oft sehen sie es nicht als was an, was sie persönlich betrifft. Und das ist wichtig, wenn man mit Menschen redet, dass einem das bewusst ist. Und du kennst deine Freunde besser. Du weißt, wo sie stehen, wie sie überhaupt denken. Und deswegen muss man einfach vorsichtig sein. Das Zweite, was ich euch noch sagen will, ich habe es einmal genannt, Fragen statt Volltexten. Menschen dürfen nicht zu Evangelisationsobjekten werden. Und es fällt vor allem denjenigen schwer, die die Gabe der Evangelisation haben. Mir fällt es extrem schwer. Ich bin da sofort dabei und versuche irgendwie, das über die Stange zu brechen, über Jesus zu reden. Ist nicht immer gut. Manchmal ist super, aber manchmal ist nicht gut. Sondern die Leute müssen merken, dass von deiner Seite, von meiner Seite, ein ehrliches, offenes und wirkliches Interesse ist an ihrer Person. Und was gut ist, um das Interesse zu vermitteln, ist, dass man ihnen einfach Fragen stellt. Man nicht gleich die intimsten Fragen, aber einfach mal vorsichtig sich rantastet. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Das ist ein bisschen unpassend für Freundschaftsevangelisation, aber im Großen und Ganzen passt es sehr gut dazu. Ich bin ja im Winter als Skilehrer tätig an der Planai, das ist der Berg bei uns. Und da muss man Gondel fahren, 20 Minuten, 25 Minuten ungefähr. Und in den 25 Minuten, da triffst du immer Menschen, die siehst mit größter Wahrscheinlichkeit nie wieder im Leben. Super Möglichkeit, um mit ihnen über Jesus zu reden. Und ich stelle ihnen dann oft Fragen, woher seid ihr, woher kommt ihr, was macht ihr, was arbeitet ihr zu Hause, was tut ihr beruflich, macht euch die Arbeit Spaß, wie lange fahrt ihr schon Ski und lauter solche Sachen. Und da merkst du dann relativ schnell, manche wollen einfach nicht reden, da brauchst du dann immer weiterfragen, das bringt nichts. Aber viele Leute reden wirklich gerne und sind überrascht, wenn sie was gefragt werden, wenn Interesse an ihnen gezeigt wird. Und so redet man dann halt ein bisschen miteinander. Und das Interessante, was ich beobachtet habe über die Jahre jetzt, die Fragen, die du ihnen stellst, die meisten werden irgendwann so neugierig über dich, dass sie genau das Gleiche wissen wollen, wie das, was du sie gefragt hast. Und irgendwann fragen sie dann, ja, was arbeitest denn du? Und am Anfang habe ich immer gesagt, ja, in so einem christlichen Freizeitzentrum. Und da war dann für die meisten, ah, christlich Freizeitzentrum, alles klar, okay, na, war es erledigt. Mittlerweile sage ich, du, ihr arbeitet in so einem Zentrum da unten, so eine Freizeiteinrichtung. Da kommen viele, viele Menschen und manche von denen verlassen den Tauernhof völlig erfüllt und verändert. Und dann sind sie ganz vor den Kopf gestoßen und fragen, ja, was ist das, was macht ihr da? Und das ist interessant. Wenn Interesse mal geweckt ist, dann kannst du auch anfangen zu reden. Aber am Anfang habe ich das oft so gemacht, habe ihnen halt das Evangelium sogar noch erklärt. Und danach bin ich ausgestiegen und habe gesagt, super, wieder einem das Evangelium erklärt. Aber ich glaube, das war nicht immer so gut. Wenn die Menschen wirkliches Interesse haben und das merkst, wenn sie Fragen stellen, wenn sie Dinge über dich wissen wollen oder über die Arbeit, dann kannst du ihnen auch Antworten geben. Am besten immer nur so kurz, dass das Interesse erhalten bleibt. Weil wenn du zu lang redest, schalten sie vielleicht wieder ab. Manchmal kann Leute natürlich auch einladen zu Veranstaltungen. Aber da muss ich auch dazu sagen, es ist gut, sie einfach selber abzuholen. Nicht den Leuten das zuzumuten, selber dorthin zu gehen und selber dort reinzugehen, in eine Gemeinde oder sonst irgendwas. Ich glaube, die Hemmschwelle ist bei den meisten viel zu groß, als dass sie das einfach tun. Und abschließend will ich einfach sagen, liebe Freunde, wir haben den Besten, den es gibt in unserem Leben. Wir kennen Jesus Christus. Und deswegen hast du schon alles, was es überhaupt im Leben gibt. Auch wenn vielleicht manche Dinge nicht so rund laufen im Leben. Das hat jeder von uns, der eine mehr, der andere weniger. Aber das ist auch wichtig zu erkennen, wir haben nichts zu verlieren und wir haben nichts zu verstecken in unserem Leben. Kurz vor der Jahreswende, da hat so eine wunderbare alte Dame zu mir gesagt, so eine richtige Hohenlohrin. Sie hat gesagt, ich wünsche dir keinen guten Rutsch ins neue Jahr, sondern dass du mutig und hoffnungsvoll hineinschreitest ins neue Jahr, weil Jesus ja lebt. Und das hat mir gut gefallen. Nicht irgendwie hineinschlittern und irgendwie halt überleben, sondern mutig hineinschreiten ins neue Jahr, weil Jesus Christus lebt. Und das wünsche ich jedem von uns in dem kommenden Jahr, dass Gott uns gemeinsam ein Anliegen schenkt für verlorene Menschen. Dass es uns schmerzt, wenn unsere Freunde, unsere Familie, unsere Verwandten, Menschen, die wir sonst begegnen auf der Straße, wenn die Jesus noch nicht kennen. Und ich wünsche euch, dass Gott euch Kreativität schenkt und Ideen schenkt. Wie ihr sie mit guten Dingen überraschen könnt, immer wieder. Und dass er einfach über den Besten redet. Über Jesus Christus. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus Christus, danke einfach dafür, dass du wirklich lebst. Und auch wenn man vielleicht manchmal daran zweifelt, ob du wirklich Realität bist, so kann man doch sagen, auf die Allgemeinheit vom Leben bezogen, Herr Jesus, ich weiß, dass du lebst. Und ich will dir einfach darum bitten, himmlischer Vater, dass du uns diesen Schmerz, den du erlebt hast auf dieser Welt, wenn du Menschen begegnet bist, die dich brauchen, dass du uns diesen Schmerz schenkst, Herr. Dass du uns ein Verlangen schenkst, Menschen Gutes zu tun und ihnen über dich zu erzählen. Und Herr Jesus, ich will dir auch ganz konkret darum bitten, dass du uns Kreativität schenkst, wenn es darum geht, vor allem Freunden, wo es oft am schwierigsten ist, oder Familie, wo es oft sehr schwierig ist, über dich zu erzählen, Herr Jesus, dass du uns da Weisheit schenkst und Kreativität, wie wir das machen können, Vater. Danke einfach dafür, dass es sich immer lohnt, mit Menschen über dich zu reden und dass wir oft erleben dürfen, wie du Wunder tust, auch heute noch. Amen.